NDR Info. Themen des Tages.
Im ersten Wahlgang hat Olaf Lies im Landtag in Hannover eine Mehrheit erhalten. Nun blickt Niedersachsens neuer Ministerpräsident in einer Regierungserklärung auf die Zeit bis zur nächsten Landtagswahl, die er nun maßgeblich gestalten kann. Das Thema des Tages bei NDR Info. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Und in den kommenden 25 Minuten blicken wir außerdem auf die zunehmenden politischen Straftaten in Deutschland und die Tagung der europäischen Außen- und Verteidigungsminister nach Donald Trumps Telefonat mit Wladimir Putin. Die rot-grüne Mehrheit im Landtag in Hannover war ausreichend und sie kam auch zustande bei der Wahl am frühen Nachmittag. Die Wahl von Olaf Lies hat Claudia Wolfsberger beobachtet.
Ich stelle der Vollständigkeit halber fest, dass damit Olaf Lies zum Ministerpräsidenten unseres Landes gewählt wurde.
Er hat es geschafft. Nach 12 Jahren als Minister ist Olaf Lies an seinem lange verfolgten Ziel angekommen und löst nun ganz offiziell Stefan Weil als Ministerpräsident ab.
Bitte schön, Herr Ministerpräsident.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich noch einen Moment dran gewöhnen, weil wenn Sie das sagen, gucke ich noch Stefan Weil an, aber...
Die Wahl heute der entscheidende Moment. Hier hätte theoretisch noch etwas schiefgehen können. Am Ende hat Lies aber alle Stimmen von SPD und Grünen zusammen. Der neue Ministerpräsident liegt vielen Politikern und Politikerinnen in den Armen. Aus seiner Fraktion, aber auch von den Grünen. Nicht nur in der SPD, sondern auch bei den Grünen herrscht Freude. Fraktionschefin Anne Kura.
Also wir kennen Olaf Lies ja schon sehr lange als Fachminister und wissen deswegen, dass wir mit ihm gut zusammenarbeiten können. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir genau diesen Kurs, dass wir hier vertrauensvoll und verlässlich miteinander arbeiten und Konflikte hinter den Kulissen klären, dass wir das so weiter fortsetzen können.
Die Grünen haben neben Blumen sogar ein Antrittsgeschenk dabei. Einen kleinen ferngesteuerten VW-Bulli, lackiert in Rot-Grün. In der Portikushalle vor dem Plenarsaal werden Häppchen und Getränke serviert, während Lies Ministerurkunden verteilt. Die meisten Ministerinnen und Minister bleiben. Neu sind Melanie Walter als Europaministerin und Grant-Henrik Tonne als Wirtschaftsminister. In der Opposition unterdessen kritische Stimmen. Sie wittert in der Amtsübergabe mitten in der Legislaturperiode einen politischen Schachzug, so etwa die AfD-Abgeordnete Delia Klages.
Ich glaube die Erklärung halt nicht, dass er aus persönlichen Gründen jetzt dieses Amt aufgibt.
CDU-Chef Sebastian Lechner kritisiert, mit Lies sei kein Politikwechsel zu erwarten. Und?
Ich glaube, dass Stefan Weil jetzt die letzten 2,5 Jahre so eine Art Altersteilzeit hatte. Ich kann dem Land Niedersachsen nur wünschen, dass Olaf Lies da nicht nahtlos dran anschließt.
Olaf Lies aber will den erfolgreichen Kurs von Stefan Weil fortführen, wie er sagt.
Ich glaube, die Aufgabe ist gar nicht zu sagen, wie unterscheide ich mich, sondern wie gelingt es, die Verlässlichkeit dieser Landesregierung auch in eine weitere Zeit, die ich jetzt federführend leiten darf, zu übertragen.
Die groben politischen Pflöcke sind ohnehin eingeschlagen. Der rot-grüne Koalitionsvertrag gilt schließlich weiter. Am Nachmittag geht das Protokoll im Landtag weiter. Die Schornsteinfeger-Innung gratuliert, Lies erhält die Schlüssel für die Staatskanzlei. Erst danach wird er vereidigt. Für seinen Vorgänger Stefan Weil endet eine lange Politikerkarriere. Er gibt den Abgeordneten mahnende Worte mit.
Der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten in unserem Land ist unter diesen Bedingungen noch viel wichtiger als jemals zuvor.
Und damit verabschiedet sich Weil.
Es war mir eine große Freude und eine noch viel größere Ehre. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Claudia Wolfsberger berichtete aus dem Landtag in Hannover. In Sande bei Wilhelmshaven, wo der Friese Olaf Lies zur Schule ging und noch heute lebt, blickt man stolz und zuversichtlich auf das Geschehen.
Finde ich super, kenne Olaf. Der ist immer freundlich, immer nett, der hat immer ein gutes Wort für einen. Das finde ich super.
Er war ja im Gemeinderat hier und ich kenne ihn ja von Anfang an. Ein sehr ehrlicher und sehr guter Mensch.
Ich finde das ganz gut, weil das Nachbarn früher von uns waren. Direkte Nachbarn. Ich kenne ihn schon als kleinen Jungen.
Er kommt ja von Sande und wir kennen ihn ja schon. Ne?
Es kann ja auch mal von hier sein. Ne? Man muss ja nicht immer die hohen Tiere rankommen. Ne?
Einer aus unserer Region, ja, finde ich gut.
Hoffentlich macht er sein Geschäft, seine Arbeit. Das ist das Wichtigste, ne?
Über den Neustart der niedersächsischen Landesregierung und über den neuen Ministerpräsident Olaf Lies habe ich am Nachmittag mit Marco Prietz gesprochen. Der Christdemokrat ist Landrat im Kreis Rothenburg und Präsident des niedersächsischen Landkreistages. Was werden Sie bei einem Antrittsgespräch mit dem Regierungschef und, wie wir gehört haben, gelernten Gemeinderat auf die Tagesordnung setzen wollen? Auf welchem Feld bietet der Wechsel die Chance, etwas zwischen Land und Kommunen noch einmal neu und gemeinsam anzupacken?
Wie haben die Erwartungshaltung an den neuen Ministerpräsidenten Olaf Lies, dass er die wirklich schwierige und dramatische Situation in den Kommunen, in unseren Landkreisen und Gemeinden in Niedersachsen wahrnimmt und auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung einleitet seitens der Landesregierung? Dazu gehört zum einen, dass wir dringend in Niedersachsen eine bessere finanzielle Ausstattung unserer Landkreise und Gemeinden benötigen. Der kommunale Finanzausgleich in Niedersachsen ist im Ländervergleich leider auf einem der hinteren Ränge, wenn es um die Summen geht, die das Land an die Kommunen gibt. Und zum Zweiten haben wir die Erwartungshaltung, dass wir gemeinsam gucken, dass wir Bürokratie abbauen, dass wir Standards überprüfen, dass wir insgesamt die Regelungen entschlacken in Niedersachsen, damit die Kommunen und auch die Unternehmen und die Bürger vor Ort mehr Freiräume haben, um sich gut zu entwickeln.
Wie haben denn die Landkreise den bisherigen Wirtschaftsminister Lies erlebt, wenn etwa Unternehmensstandorte regional unter Druck geraten? Kann Lies als Ministerpräsident so weitermachen? Also ist er einer, der zuhört, Kenntnisse vor Ort abfragt, aber dann auch entscheidet?
Wir haben Olaf Lies als Wirtschaftsminister als jemanden kennengelernt, der ein Ohr hat für die Belange der Kommunen vor Ort, der auch in schwierige Gespräche geht, der auch abwägt zwischen den unterschiedlichen Interessenslagen und dann am Ende auch zu Entscheidungen gelangt. Das ist natürlich etwas, das wir jetzt in großen Maßstäben brauchen, etwa wenn es um den Bürokratieabbau in Niedersachsen geht, wo die Landesregierung sagt, sie möchte die Dinge schneller, einfacher und günstiger machen. Dann nehmen wir ihn dann auch beim Wort und da werden wir auch seitens der kommunalen Spitzenverbände unsere Vorschläge in der nächsten Zeit vorlegen. Und dann erwarten wir auch von der Landesregierung, dass sie da konkret drüber spricht und auch Maßnahmen einleitet und nicht nur darüber redet.
Das Land hat demnächst neue Schuldenspielräume. Die Finanzminister der Länder haben sich gerade erst verständigt, wie man die 100 Milliarden Euro, die den Ländern aus dem gewaltigen Sondervermögen zustehen, aufteilt. Wünschen Sie sich so einen Schlüssel dann auch innerhalb Niedersachsens auf die Landkreise gerechnet? Und muss auch das Geld, das der Bund investiert, für Infrastruktur und für Klimaschutz nachvollziehbar fair übers Land verteilt werden?
Wir haben die Erwartungshaltung, dass von den etwa 10 Milliarden Euro, die Niedersachsen vom Bund bekommt aus dem Sondervermögen, die Hälfte an die Landkreise und Gemeinden weitergeleitet wird, damit dringend benötigte Investitionen vor Ort, etwa in Kitas, in Schulen, in Straßen, tätigen können. Das ist unsere klare Forderung, die Hälfte dieses Geldes zu bekommen. Und wir werden darüber hinaus auch mit dem Ministerpräsidenten darüber ins Gespräch gehen, ob die weiteren Verschuldungsspielräume, die 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, die Niedersachsen künftig zusätzlich an Krediten aufnehmen kann, und dass ein Teil des Geldes davon wiederum auch in die Stärkung der kommunalen Finanzkraft fließt. Wir können uns beispielsweise eine Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs gut vorstellen, damit wir insgesamt wieder handlungsfähig werden.
Wie überhaupt soll es aus Ihrer Sicht zugehen bei diesen gigantischen Mitteln über die kommenden Jahre? Also sollen Städte, Gemeinden, Landkreise Projekte aufstellen, durchplanen und dann dem Land oder eben dem Bund signalisieren, wir können loslegen, bitte überweisen Sie. Oder wird der Bund, soll das Land alle Projekte bündeln, sichten, gruppieren, priorisieren und dann erst das Go geben? Wie viel Windhund täte gut, damit wir alles schnell in Gang setzen?
Uns ist natürlich daran gelegen, dass das Geld einfach und unkompliziert überwiesen wird, beispielsweise nach Einwohnerzahlen, und dass wir dann die Investitionen vor Ort tätigen, von denen wir in den Kreisen und Gemeinden glauben, dass sie die richtigen sind. Das können wir vor Ort am besten einschätzen. Wir haben im nächsten Jahr in Niedersachsen Kommunalwahlen. Gerade wurde der Wahltermin festgelegt. Und damit wir viele Menschen begeistern können, beispielsweise für die Gemeinderäte oder die Kreistage zu kandidieren, brauchen wir finanziell handlungsfähige Kommunen mit Gestaltungsspielräumen vor Ort. Und deshalb brauchen wir nicht Antragsverfahren mit Verwendungsnachweisen und komplizierten Kriterien, sondern wir brauchen im Grunde genommen schnell das Geld. Und wir brauchen Spielregeln und Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass das Geld überhaupt abfließt. Die größte Sorge ist, dass diese 500 Milliarden tatsächlich nicht abfließen, weil die Planungszeiträume zu lang sind, weil das Vergaberecht zu kompliziert ist. Und auch da hat das Land Niedersachsen beispielsweise beim Vergaberecht einen Schlüssel in der Hand. Das Land kann Vergaberecht vereinfachen, es kann Wertgrenzen hochsetzen, es kann uns ermöglichen, schneller Aufträge zu vergeben und schneller ins Handeln zu kommen.
Der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Marco Prietz.
NDR Info. Die Meinung.
Der Landtag in Hannover wählt Olaf Lies mit den Stimmen von SPD und Grünen zum neuen niedersächsischen Ministerpräsident. Der Kommentar von Helmut Eickhoff.
Nun ist er also Ministerpräsident. Olaf Lies. Mehr als ein Jahrzehnt war er Minister, hat bewiesen, dass er ein Anpacker ist, ein Brückenbauer, keiner, der sich versteckt. Einer, der offen auf die Menschen zugeht. Und genau so sollte er auch weitermachen als Regierungschef. Er wird diese Fähigkeiten dringend brauchen, wenn er das erreichen will, was er sich vorgenommen hat. Ein Niedersachsen zu bauen, auf das die Menschen wieder stolz sind und das Vertrauen der Menschen in die Politik zurückzugewinnen. Die Stimmung ist in weiten Teilen der Gesellschaft schlecht, der Frust im alltäglichen Leben groß. Kaputte Brücken, ständig fällt der Unterricht aus, die Kitas dicht, die Züge zu spät, der Einkauf zu teuer. Und es scheint so, als würden immer weniger Menschen es Parteien wie den Grünen oder der SPD zutrauen, etwas daran zu ändern. Das hat zuletzt das Ergebnis der Bundestagswahlen gezeigt. Nur die politischen Akteure selbst können daran etwas ändern. Sie müssen wieder Politik fürs Volk machen. Ein Gesetz, das geschlechtergerechte Sprache in Behörden regelt oder ein Verbot von exotischen Tieren in Zirkussen. Mit solchen Dingen beschäftigt sich Rot-Grün in Niedersachsen. Da kommen viele Menschen nicht mehr mit. Stefan Weil hat es in Niedersachsen gut gemacht. Auch Naber hört den Menschen zu, marktplatzfähig, wie man so schön sagt, aber manchmal eben auch zu bedächtig. Die Politik der ruhigen Hand vielleicht aber eben manchmal zu ruhig. Olaf Lies muss den Trend umkehren und er hat die Chance dazu. Das, was ihn ausmacht, muss er in die Staatskanzlei mit rübernehmen. Das Handfeste, das Pragmatische, das Menschelnde. Nicht so bedächtig sein, wie es Vorgänger Weil war, mehr nach vorne auf die Menschen zu. Und sie im wahrsten Sinne des Wortes umarmen. Denn Olaf Lies umarmt Menschen tatsächlich gerne, ist sehr herzlich, lächelt ständig. Und das alles in einer Weise, dass man es ihm auch abnimmt. Ich glaube, er kann die Menschen so für sich gewinnen. Gleichzeitig darf er sich aber nicht in rot-grüner Klientelpolitik verlieren. Er muss die Wählerinnen und Wähler mitnehmen, indem er ihre echten Probleme löst. Der Zeitpunkt dafür ist günstig. Milliarden kommen aus dem Bund. Olaf Lies muss sie in Straßen, Gleisen und im Stromnetz verbauen. Eine Chance, die der neue Ministerpräsident nutzen muss.
Die Meinung von Niedersachsen-Korrespondent Helmut Eickhoff. Der Bundesinnenminister ist ein Neuer. Die Entwicklung bei politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist aber unverändert und alarmierend. Die Zahl der Fälle ist 2024 erneut stark gestiegen. Gut die Hälfte der Taten war nach Einschätzung der Ermittler und des Bundeskriminalamtes rechtsextrem motiviert. Auch die Hasskriminalität gegen bestimmte Gruppen und die rechten Gewaltdelikte haben zugenommen. Aber, und das ist das Neue am neuen Amtsinhaber, Alexander Dobrindt windet sich um die Aussage, dass die größte Gefahr für unser Zusammenleben von rechts ausgeht. Die Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt wurden da heute deutlicher. Philipp Eckstein fasst zusammen.
Es sind Zahlen, die aufhorchen lassen. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Deutschland rund 84.000 politisch motivierte Straftaten registriert. Das sind 24.000 mehr als noch im Vorjahr, ein Anstieg um 40% und ein neuer Höchstwert. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte bei der Vorstellung, dass die Sicherheitsbehörden
allen verfassungsfeindlichen Bestrebungen jedweglicher Art mit der gleichen Entschlossenheit und mit der gleichen Konsequenz entgegentreten.
Wie auch der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch begründete der CSU-Politiker Dobrindt den Anstieg unter anderem mit einer wachsenden Polarisierung der Gesellschaft. Insbesondere die hohe Zahl antisemitischer Straftaten sei nicht hinnehmbar, betonte Dobrindt. Auffällig in der neuen Statistik zu politisch motivierter Kriminalität: rund die Hälfte aller Straftaten wird dem Deliktbereich rechts zugeordnet. Knapp 43.000 Fälle, ein Anstieg von knapp 48%. Bei der Präsentation der Zahlen spielte das aber zunächst keine größere Rolle. Anders als noch in den Vorjahren, als Dobrindts Amtsvorgänger Horst Seehofer, CSU, und nach ihm Nancy Faeser, SPD, betont hatten, die größte Gefahr gehe vom Rechtsextremismus aus. Darauf angesprochen sagte Bundesinnenminister Dobrindt:
Ja, der Satz ist zutreffend. Die größte Gefährdung für die Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Das ist objektiv so.
Am Morgen hatten in Berlin auch die Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ihre Statistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Die Zahlen unterscheiden sich von denen des Innenministeriums. Doch auch die Beratungsstellen verzeichnen deutlich mehr Fälle. Judith Porath vom Verband der Beratungsstellen.
Der unübersehbare Anstieg rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalttaten lässt sich nur im Kontext einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz und Verbreitung extrem rechter, Minderheiten und demokratiefeindlicher Haltungen und migrationsfeindlicher Diskurse verstehen.
Dabei sei die AfD zwar nicht alleine, aber doch ganz maßgeblich für eine Stimmungsveränderung verantwortlich, so Porath.
Sie ist der parlamentarische Flügel einer rechtsextremen Bewegung in der Bundesrepublik, ist dazu geworden. Und deswegen muss dem endlich Einhalt geboten werden.
Die Beratungsstellen betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt fordern ein Prüfverfahren für ein Parteienverbot der AfD und einen nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Auf das Thema Parteienverbot angesprochen, sagte Bundesinnenminister Dobrindt, man sollte dafür sorgen, dass
Parteien an den Rändern kleiner werden, indem man sie versucht, mit guter Politik wegzuregieren und nicht versucht, sie juristisch zu verbieten.
Debatten über Verbotsverfahren halte er für kontraproduktiv, so Dobrindt.
Die Europäer durften Donald Trump vor seinem Telefonat mit Russlands Machthaber Putin ihre Wünsche und Ratschläge mitteilen. Und der US-Präsident konnte es, wie so oft, überhören oder abtun. Heraus kam eine neue Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland, zu der die russische Delegation wieder mit Maximalforderungen anrücken kann. Es kommt keine bedingungslose Waffenruhe zustande. Die europäischen Forderungen laufen also weiter ins Leere. Und während die EU und übrigens auch das Vereinigte Königreich ihre Sanktionen moderat aufstocken, ist amerikanischer Druck auf Putin nicht in Sicht. Wie die EU-Außen- und Verteidigungsminister heute darüber berieten, fasst Sabrina Fritz zusammen.
Es kommt nicht oft vor, dass die Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel sind, und noch seltener ist, dass kurz davor in einem Telefongespräch um Krieg und Frieden gerungen wurde. Die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten hatten also viel Gesprächsstoff. Die meisten waren von dem Austausch zwischen dem amerikanischen Präsidenten Trump und dem russischen Präsidenten Putin enttäuscht.
Man muss also leider sagen, Putin scheint nach wie vor nicht wirklich ernsthaft an Frieden, an einem Waffenstillstand interessiert zu sein.
You hope for results as soon as possible, but that is not always possible.
Der Eindruck immer größer wird, dass Putin nur auf Zeit spielt, und das ist für uns inakzeptabel.
Die Blockade im Kreml kommt aber nicht wirklich überraschend. Die EU-Außenminister hatten deshalb bereits Antworten parat, weitere Sanktionen. Das 17. Sanktionspaket wurde nun endgültig auf den Weg gebracht. Es enthält Einreiseverbote für Personen, Auflagen für Firmen und 200 Tanker, die keine europäischen Häfen mehr anlaufen dürfen, die sogenannte Schattenflotte. Doch der Druck auf Putin muss weiter erhöht werden. Das war heute oft in Brüssel zu hören. Und deshalb wird schon am 18. Sanktionspaket gebastelt, so die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas.
There are sanctions regarding the oil price gap, the energy, also banking sector.
Der Ölpreis könnte gedeckelt werden und der russische Finanzmarkt getroffen werden, sagte sie. Ein Beispiel: statt $60 pro Barrel russisches Öl dürften dann nur noch $30 bezahlt werden. Auch London und die USA planen weitere Sanktionen. Es darf keine Denkverbote geben, so der deutsche Außenminister Wadephul in Brüssel.
Wir müssen das klare Signal an Präsident Putin senden, dass wir jeden Beitrag leisten werden, dass es zu einer Verhandlungslösung kommt.
Die Bedrohung durch Russland war nicht das einzige schwierige Thema, das in Brüssel heute auf den großen Konferenztisch kam. Das zweite, die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Auf eine Initiative der Niederlande soll die EU ihre Handelsbeziehungen mit Israel überprüfen. Die Gemeinschaft ist der wichtigste Handelspartner Israels.
There are thousands of trucks behind the borders waiting. It is European money that has funded this humanitarian aid, and it has to reach the people because the situation is extremely grave.
Es sind Tausende von Lkw, die hinter der Grenze warten. Und es ist europäisches Geld, das diese Hilfsleistungen finanziert hat. Und es muss die Menschen erreichen, denn die Situation ist gravierend, so die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas. Und auch der deutsche Außenminister Wadephul fand deutliche Worte gegenüber Israel.
Ich habe ja schon auch mal beim Israel-Besuch und meinem Besuch in den palästinensischen Gebieten zum Ausdruck gebracht, dass ich die Situation im Gazastreifen für unerträglich halte. Und sie ist nicht besser geworden, sie ist schlechter geworden. Deswegen gibt es jetzt auch eine gemeinsame Erklärung, die ja über 20 Staaten jetzt schon gezeichnet haben.
Aber die EU-Staaten haben auch Sanktionen aufgehoben. Die Auflagen gegen Syrien wurden zurückgenommen. Das Land und seine neuen Machthaber sollen Zugang zu Krediten bekommen, um den Wiederaufbau zu finanzieren.
Sabrina Fritz aus Brüssel. Über den Stand im Verhandlungspoker für Waffenruhe und Frieden für die Ukraine habe ich am Nachmittag mit Rachel Tausendfreund gesprochen, Expertin für die USA und für die transatlantischen Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Europäer von Helsinki über London bis Paris und Rom haben viel telefoniert, sind lange Strecken Zug gefahren bis Kiew und zurück, um sich einzuklinken in einen mutmaßlichen Friedensprozess, den die USA an sich gerissen haben. Sind die Europäer nun mit am Tisch oder bleiben sie Ratgeber, die sich Trump anhören, aber auch vernachlässigen kann?
Die sind jetzt mehr am Tisch, weil Trump auch das Tisch ein bisschen räumen will. Also das letzte Ergebnis von Telefonat mit Putin ist, dass er sagt, die müssen sich untereinander klären, also Putin und Zelensky selber. Er glaubt jetzt, glaube ich, nicht mehr, dass er das so einfach lösen kann. Und damit ist die Tür offen für europäische Zusammenarbeit mit der Ukraine. Allerdings bleibt ja das Problem, dass Putin diesen Krieg nicht beenden will. Und das hat, glaube ich, auch Trump ein bisschen verstanden.
Was bringt eine neue Runde mit womöglich neuer Moderation, was die Türkei nicht vergangene Woche bereits hätte erzielen können?
Wahrscheinlich nicht viel. Das Wichtigere ist, dass Trump jetzt verstanden hat, dass so ein Prozess laufen muss. Mhm. Und eine gute Botschaft daraus ist, dass er das jetzt auch nicht so mehr darstellt, als ob es an die Ukraine liegt. Also das ist zwar ungünstig und ein bisschen holperig gelaufen, aber die Botschaften sind jetzt nicht so dramatisch schlecht. Aber ob es was bringen wird, das bezweifle ich leider, ja.
Wenn die Ukraine vielleicht nicht im Stich gelassen wird von Trump, wird sie es vielleicht von den Europäern, die sich ja unbedingt mit Trump koordinieren wollen, obwohl sie zusehen müssen, wie ihre Ultimaten an Moskau folgenlos ignoriert werden und sie schwach wirken, vielleicht auch schwach sind, denn die militärische Unterstützung hochfahren können und wollen sie ja auch nicht im Alleingang.
Ja, das ist tatsächlich das Problem. Also ist das schon sehr ungeschickt, Ultimatum zu stellen, wenn man nicht bereit dazu ist, die einzukassieren. Also das ist wirklich staatsmännisch sehr, sehr schlecht gemacht von den Europäern. Kein guten Start, obwohl dieser gute Zusammenarbeit schon ein starkes Signal war. Das ist die offene Frage. Trump bzw. Marco Rubio, Außenminister, hat neulich auch gesagt, wenn das jetzt nicht so klappt, müssen wir davon weglaufen. Und die 1-Million-Dollar-Frage ist, was heißt weglaufen? Mhm. Heißt das, dass die USA immer noch bereit ist, auf kleinere Flamme, sagen wir, Unterstützung zu geben, solange die Europäer das Führung übernehmen und auch sozusagen die größere Anteil von militärischer Unterstützung und auch finanzieller Unterstützung so deutlich liefern können? Dass, wenn die Europäer das machen können, ist absolut das beste Chance für die Ukraine. Kann aber auch sein, dass weglaufen heißt wirklich weglaufen. Und dann muss da alles sofort an die Europäer hängen. Und da kann man Bedenken haben, ob das so klappt. Ich hoffe, dass die Europäer verstehen, dass eine europäische Sicherheit mit Ukraine besser dasteht als ohne. Aber das müssen die dann entscheiden.
Wir suchen ja immer nach Trumps Motiven. Klar, er spricht davon, er will ein Blutbad beenden, aber das wirft ja wieder Fragen auf, ob die Mittel dann die richtigen sind. Er spricht in seinem Social-Media-Netzwerk von unbegrenzten Chancen für künftige wirtschaftliche Beziehungen der USA mit Russland. Its potential is unlimited. Ködert er damit Putin oder ist es umgekehrt? Denn was wollen die USA aus Russland? Ja wohl kaum Öl und Gas in Konkurrenz zum eigenen gerade erweiterten Marktanteil.
Ich glaube, damit versucht er Russland zu ködern. Und ich glaube, dass er das auch so selber sieht, dass man da Geschäfte machen kann. Die haben ja auch viel Platz. Da sind der ein oder andere Immobiliengeschäft bestimmt zu machen. Aber ich glaube, ich würde das nicht so sehr überspitzen. Ich glaube tatsächlich, dass Trump das ernst meint, dass er diese Blutbad beenden möchte. Und im zweiten Schritt, dass es dann auch sehr gut wäre, gut Geschäfte zu machen. Aber bisher sehen wir zum Glück keine starken Signale, dass er wirklich bereit ist, Russland einen totalen Gewinn aus diesem Krieg zu ziehen.
Rachel Tausendfreund von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.